Wer sich mit moderner, zeitgenössischer Literatur in Österreich beschäftigt, stellt sich häufig eine Frage, die schon Franz Grillparzer 1837 aufwarf. Nämlich, worin unterscheiden sich die österreichischen Autoren von den übrigen? Nun, der Antworten gäbe es viele, sowohl was die Literatur des 19. als auch des 20. Jahrhunderts betrifft. Eins ist uns schon im Rahmen unserer ersten Sendung bemerkenswert erschienen. Unbedingt so in Bezug auf das frühe 20. Jahrhundert. Wir sprachen von Sprachskepsis, Sprachkritik und meinten damit, dass sich Autoren wie Rainer Maria Rilke und Hugo von Hofmannsthal und dann ganz besonders der Sprachphilosoph Fritz Mautner Gedanken darüber machten, was wir Menschen mit unserem Sprachgebrauch, mit Sprache grundsätzlich, überhaupt auszudrücken vermögen. So sagt beispielsweise der junge Rilke 1898 in seinem Gedicht »Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort«. »Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort, sie sprechen alles so deutlich aus. Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus. Und hier ist Beginn und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott. Sie wissen alles, was wird und war. Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar. Ihr Garten und Gut grenzt gerade an Gott. Ich will immer warnen und wehren, bleibt fern. Die Dinge singen, höre ich so gern. Ihr rührt sie an, sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um. Nun, ich glaube, diese Anspielung auf die Dinge ist natürlich auch eine philosophische. Doch hören wir zunächst mal, was Hugo von Hofmannsthal in seinem berühmten Brief des Lord Chandos an Francis Bacon aus dem Jahre 1902 zu diesem Thema sagt. Ich zitiere aus dem Brief: »Mein Fall ist in Kürze dieser. Es ist mir völlig die Fähigkeit abhanden gekommen, über irgendetwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen. Zuerst wurde es mir allmählich unmöglich, ein höheres oder allgemeineres Thema zu besprechen und dabei jene Worte in den Mund zu nehmen, deren sich doch alle Menschen ohne Bedenken geläufig zu bedienen pflegen. Ich fand ein unerklärliches Unbehagen, die Worte Geist, Seele oder Körper auszusprechen.« Soweit das Zitat. Und dann am Schluss heißt es in dem Brief, dass gerade die abstrakten Worte im Mund zerfallen, und jetzt das Zitat, wie modrige Pilze. Nun, Fritz Mautner ist diesem Thema sehr intensiv auf die Spur gekommen, nämlich in seinen Beiträgen zur Sprachkritik 1923. Er schreibt in dem Aufsatz Sprachkritik, Skepsis, Mystik, ich zitiere, dass die normalen Täuschungen der Sprache, die wir im naiven Realismus für ein Bild der Welt halten, die verdanken wir dem Gedächtnis. Nun, was hat das Gedächtnis mit dem Sprachgebrauch zu tun? Und wie formulieren wir dann das Problem der Wahrheit? Natürlich ist das auch ein andernorts diskutiertes Thema gewesen, schon bei Friedrich Nietzsche in dem Aufsatz »Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn« 1873. Nietzsche fragt, ist die Sprache der adäquate Ausdruck aller Realität? Wir glauben etwas von den Dingen selbst zu wissen, wenn wir von Bäumen, Farben, Schnee, Blumen reden und besitzen doch nichts als Metaphern der Dinge, die den ursprünglichen Wesenheiten ganz und gar nicht entsprechen. Nun, das, was Nietzsche die ursprünglichen Wesenheiten nennt, wird auch unter dem Begriff des Seins behandelt, gerade von Philosophen natürlich. Und genau damit hat sich unser Korrespondent Dr. Clemens Klemmer beschäftigt in seinem Beitrag, den wir hier gleich hören werden, über Robert Musels Sprachgebrauch beim Sagen dessen, was Liebe ist, nun zum Ausdruck kommt.
Robert Musil das Sein in seinem Wesen in der Sprache der Liebe darstellen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und zwar in den 20er Jahren, sah sich die europäische, das heißt die französische und die deutsche Philosophie vor die Frage gestellt, insbesondere ausgelöst durch die massenweise Tötung von Soldaten im Ersten Weltkrieg durch Gas, was bitte ist das Sein? Das Seiende für den Menschen im 20. Jahrhundert, dem ach so modernen, maschinellen wie industriellen, wie kapitalistischen, wie seelenlosen, vom Intellekt geprägten Zeitalter, denn die Philosophie muss von den wesentlichen Dingen des Menschseins an sich sprechen und sollte all jene Denkwege, die in einer ruinierenden Kärglichkeit enden, erst gar nicht betreten. Was also ist das Sein, das Seiende? Ja, diese Frage hat kein Geringerer als der Philosoph Karl Jaspers schlüssig beantwortet, indem er erstens schrieb: Das Denken ist immer ganz bewusst auf einen ganz bestimmten Gegenstand gerichtet und daraus folgt zweitens, dass alles Seiende in der Erkenntnis nur für uns ein Sein für uns ist und dieses Sein für uns ist und bleibt allerdings für uns aber immer nur Erscheinung. Das heißt Nichtsein an sich. Das Sein an sich wird als Ganzes gesehen, obgleich es sich im menschlichen Denken nur als Zerrissenheit zeigt und somit kann man nicht wissen, so Jaspers, was eigentlich das Sein, das Seiende ist. Die Frage nach dem Sein führt also immer in das Gebiet der Erscheinungen und somit zu den Grenzen und Schranken des Wissens generell. Im Werk des österreichischen Schriftstellers Robert Musil spielt das Sein, will sagen die Ontologie, eine zentrale Rolle. Es ist aber bei Musil nicht etwa so wie eben jener legendäre rote Faden, der die Leinen der Royal Navy durchzieht, sondern Robert Musil breitet, insbesondere in seinem Roman Der Mann ohne Eigenschaften, ein Meisterwerk par excellence, dass er zwischen 1925 und 1930 geschrieben hat, eine unendlich verwobene Fläche aus Worten aus, um damit das Sein an sich darzustellen. Mit dem Roman Der Mann ohne Eigenschaften verfolgt Robert Musil ganz andere, ganz neue Ziele, als bloß eine Geschichte zu erzählen. Denn nur Geschichten erzählen, gerade das wollte Robert Musil eben nicht. Selbstverständlich war Robert Musil auch ein Erzähler, ein Schriftsteller, der die Kunst des Erzählens geradezu virtuos beherrschte. Erinnert sei hier nur an die Erzählungen Das Fliegenpapier, Die Hasenkatastrophe, Pension Nimmermehr und Die Amsel. Aber dieses Geschichtenerzählen wäre bei ihm sozusagen viel, ja ganz zu kurz gegriffen und würde ihn auf die Stufe eines Erzählers herabsetzen. Wenn Musil erzählte, dann hörte der Leser, wie Musil es selbst formuliert hat, Tongedanken. Denken und Schreiben, beziehungsweise Schreiben denken, das ist der literarische Stoff, den Robert Musil mit seiner Sprache auf jeder Buchseite seiner Werke webte, die geradezu voll von Metaphern, Bildern, Vergleichen, Häufungen und antithetischen Wendungen sind. Denn mit seinen Worten vermittelte er nicht nur Tatsachen, sondern er vermochte es wie kein anderer vor ihm, Verborgenes freizulegen, um nicht zuletzt inneres Erleben entsprechend mitteilen zu können. Hierin liegt seine große Kunst begründet, abseits von jeder Mode. Robert Musil war ein Schriftsteller, der die Wortlosigkeit mehr als alles andere fürchtete, denn um das Versagen der Sprache gegenüber dem Erlebten auszuschließen, schuf er ein offenes Sprachsystem oder, wie er es formulierte, nie etwas zu Ende entwerfen, sondern immer einen Schritt über das Ende hinaus in das Nächste hinein bezeichnen. Und somit steht er außerhalb der üblichen Schranken der Literatur, ähnlich wie Marcel Proust oder André Gide, in einem ganz eigenen Feld, in einem Feld der Einmaligkeit, in dem nichts stehen bleibt, denn er formulierte seine Texte immer wieder um, passte sie an die neuen Erkenntnisse an. Kein Wunder also, wenn 1949 die Time Literary Supplement so treffend deshalb über ihn schrieb: Der bedeutendste deutschschreibende Autor dieser Jahrhunderthälfte ist einer der unbekanntesten Schriftsteller unseres Zeitalters. Wer war nun dieser Robert Musil, der große Unbekannte der deutschsprachigen Literaturgeschichte? Nun, am 6. November 1880 wurde er in Klagenfurt geboren. Der Vater Alfred von Musil war Ingenieur, Hofrat und geadelt worden. Die Mutter, Hermine Bergauer, stammte aus einer Beamtenfamilie. Robert Edler von Musil wuchs in sicheren, gebildeten, sehr kultivierten Verhältnissen auf. Bald zeigte sich, dass der junge Robert Musil die geistigen Fähigkeiten seines Vaters geerbt hatte. 1901, 21-jährig, war er bereits Ingenieur wie sein Vater, arbeitete an der Technischen Hochschule Stuttgart als Assistent. Von 1903 bis 1908 studierte er in Berlin Philosophie und Psychologie, wobei er dieses zweite Studium 28-jährig mit der Promotion erfolgreich beendete und in den 1920er Jahren entweder in Berlin oder Wien lebte. 1906 veranlassten ihn erste literarische Erfolge. Hier sei nur der Roman Die Verwirrung des Zöglings Törleß genannt, zu der Entscheidung, ein Leben als freier Schriftsteller zu führen. Diese Entscheidung hatte allerdings einen sehr hohen Preis, denn Robert Musil wird bis zu seinem Lebensende von Geldsorgen, Existenzängsten und Armut geplagt, denn er konnte sich eben nicht verkaufen und am Literaturbetrieb, dieser wertbestimmenden Handelsplatz, nahm er nicht teil, wobei ihn die Vielschreiber anwiderten, denn sie hatten, aus seiner Sicht, wenig oder gar nicht zu sagen, sie waren ihm zu oberflächlich. Ihr Erfolg beruhte für ihn am intellektuellen Manko der Gesellschaft. Er starb 62-jährig am 15. April 1942, mittags gegen 13 Uhr in Genf, im Exil, in einem kleinen Haus am Chemin de Clochette-en. Denn in Österreich, das heißt in Wien, wo er seit 1933 lebte, vergiftete die Stickluft des Faschismus die Atmosphäre nachhaltig, sodass für ihn ein literarisches Atemholen nicht mehr möglich war, zumal seine Bücher ohnehin verboten und verbrannt wurden. Was einmal gedruckt ist, so Gotthold Ephraim Lessing, gehört der ganzen Welt auf ewige Zeit. Niemand hat das Recht, es zu vertilgen. Ja, schon immer haben totalitäre politische Systeme auf Zensur und Kontrolle gesetzt, um mit diesem einfachen Instrument ihre Macht zu erhalten. Selbst das musste Robert Musil leidvoll auch noch erfahren und so blieb sein großartiges Werk bis 1952 in Deutschland und Österreich verfallen. Das Einzigartige am Werk Robert Musils ist dasjenige, was er uns, der Menschheit, mit dem Roman Der Mann ohne Eigenschaften geschenkt hat, nämlich er hat wie Euripides eine Sprache der Liebe entwickelt, geschrieben und gesprochen. Die Sprache der Liebe ist deshalb für den Menschen auch noch im 21. Jahrhundert so notwendig, weil sie es allein vermag, ein gegenseitiges Anerkenntnis zu stiften. Das heißt, die Sprache der Liebe ist unabdingbar für die Geburt des Selbstbewusstseins, will sagen, ohne die Sprache der Liebe gibt es keine Selbstheit und ohne Anerkenntnis der Liebe keine Subjektivität und letztlich keine Identität. Erst die Sprache der Liebe vermag es, Sinn im Sein, Identität zu stiften. La Rochefoucauld hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass Menschen sich nie ineinander verlieben würden, wenn sie nicht irgendwann einmal von der Liebe hätten sprechen hören, wenn ihnen nicht andere Menschen von der Liebe erzählt hätten. Im Roman Der Mann ohne Eigenschaften schenkt Musil uns eine neue Moral, um neue Möglichkeiten zu ergründen, zu erfahren. Er leistete damit einen wesentlichen Beitrag zur geistigen Bewältigung der Welt, wobei ihm stets die exakte Herausarbeitung des Gedankens im Vordergrund steht. Das ist der Musilsche Stil, dieser einzigartige Duktus seiner Sprache. Musil vermochte es, mit einer unglaublichen Präzision in der Sprache der Liebe zu sprechen, und er spricht eben nicht die an, mit denen die Gesellschaft operieren kann, sondern er wendet sich ganz bewusst an die Esel, die Träumer, die Phantasten, die Irrealisten, kurz an die stets Liebenden, denn nur die Liebenden erfahren das Sein, das Seiende und vor allem das Wesen des Seins in seiner schönsten Form, nämlich indem sie hemmungslos lieben.
Wenn im Mann ohne Eigenschaften das Thema der Liebe angesprochen wird, wie Clemens Klemmer uns so schön dargestellt hat, ist nicht selten von einem anderen Zustand die Rede, wie Musil schreibt. Genauer, es ist ein, Zitat, wunderbares Gefühl der Entgrenzung und Grenzenlosigkeit des Äußeren wie des Inneren, das der Liebe und der Mystik gemeinsam ist. So heißt es auf Seite 781. Liebe ist, so schreibt Robert Musil, Zitat, die höchste Selbstlosigkeit, durch die sich Außen und Innen berühren. Robert Musil, der in seinem schriftstellerischen Werk immer wieder den Sinn und den Rahmen möglicher menschlicher Beziehungen, wenn nicht des Möglichen überhaupt, dichterisch gestaltet hat, hat besonders im zweiten Teil des Mann ohne Eigenschaften die Beziehung und die möglichen Berührungspunkte zwischen der Innen- und Außenwelt seiner Figuren ausgelotet. So finde ich es ganz besonders interessant, in bestimmten Situationen, die nicht unproblematisch sind, eben wo es um das Verhältnis zwischen Ulrich und seiner Schwester Agathe geht. Ich denke auch an das Paar Clarisse und Walter oder auch an die Beziehung, die Ulrich mit seiner Geliebten Bonadea hat, und auch die platonische Liebesbeziehung, die Paul Arnheim zu Diotima hatte, käme hier ins Blickfeld. Doch das ist natürlich nur so andeutungsweise gesagt, denn bei Robert Musil ist alles sehr nuanciert und detailliert ausgestaltet. Das wär's für heute. Bis zum nächsten Mal.